Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Carsten Huck. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es im Büchermarkt um die Autorin Camille Laurence. Seit 2 Jahren ist sie Mitglied in der Jury des Prix Goncourt, des wohl bekanntesten französischen Literaturpreises. Sie hat selbst mehrere Romane verfasst natürlich. Ihr jüngster, Es ist ein Mädchen, liegt nun in deutscher Übersetzung vor. Weiterhin werfen wir einen Blick zurück. Im vergangenen Jahr wäre der 2017 verstorbene Schweizer Verleger Egon Amann 80 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass gibt es nun ein Buch, das seine Arbeit auf sehr persönliche Weise würdigt. Beginnen möchte ich aber mit Zizi Dangaremga. Die im vergangenen Jahr mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnete Autorin steht in ihrer Heimat Simbabwe vor Gericht. Sie soll angeblich den Frieden im Land gestört haben, indem sie auf einer Demonstration Reformen und die Freilassung von Journalisten gefordert hatte. Das Urteil wird nächste Woche erwartet. Zizi Dangaremga ist derzeit in Deutschland, wo sie heute in Essen, morgen in Hamburg und danach in Berlin und Potsdam über ihr Schreiben sprechen wird. Eine Aufrechte, die sich keine Angst machen lässt. Hören Sie selbst.
There are many things that are dangerous in Zimbabwe at the moment, and one never knows from one moment to the next what the authorities.
Es gibt sehr viele Dinge, die zurzeit in Simbabwe gefährlich sind. Man weiß nie, was das autoritäre Regime als Vergehen bewertet oder als Verbrechen und was nicht. Da hat man also die Wahl. Entweder man sagt gar nichts, weil das, was man sagt, könnte ja falsch sein. Oder man sagt das, was man glaubt, sagen zu müssen, was einem durch den Kopf geht, was einem wichtig ist. Denn die Gesellschaft braucht ja auch Ideen und es muss auch gesagt werden können, was falsch ist. Deshalb ist es für mich sehr schwer zu schweigen. Ich rede weiter und das mache ich meines Erachtens auch auf eine sehr friedliche Art und Weise. Dabei beziehe ich andere Simbabwe mit in die Diskussion ein. Ich möchte mit den Menschen reden und ihnen auch meine Art zu denken mitteilen. Das ist es, was ich mache.
And I like to engage other Zimbabweans in discussions about what is going on and that's what I do.
Die Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels, Zizi Dangaremga. Laurence Ruel zählt zu den einflussreichsten Figuren des französischen Literaturbetriebs. Sie hat eine wöchentliche Kolumne in der Tageszeitung Le Monde, ist seit 2020 Mitglied der Jury des Prix Goncourt und tritt selbst auch als Autorin in Erscheinung. Seit ihrem Roman Philippe von 1995, in dem sie über den Tod ihres Sohnes schreibt, befasst sie sich in ihren Werken mit dem Verhältnis von Fiktion und Wahrheit. Ihr neuer autofiktionaler Roman »Es ist ein Mädchen« ist, wie ihre übrigen Bücher, erschienen unter dem Pseudonym Camille Laurence. Nora Karches stellt ihn vor.
August 2020. Camille Laurence spricht im Radiosender France Inter. Man fragt sie, ob es möglich ist, über etwas zu schreiben, was man nicht erlebt hat. Hintergrund ist der Vorwurf eines psychischen Plagiats, den Camille Laurence Jahre zuvor gegenüber Marie Dariussecq geäußert hat. Die Autorin hatte, wie sie selbst, über den Tod eines Kindes geschrieben, allerdings ohne den Verlust erlebt zu haben. Camille Laurence Antwort offenbart ihr schriftstellerisches Selbstverständnis.
Bien entendu, c'est possible, on a le droit. Mais est-ce que c'est
natürlich ist das möglich. Man hat das Recht dazu. Aber ist es interessant? Wenn man über etwas Dramatisches schreibt, wie den Tod eines Kindes, in einem authentischen Text, legt man nicht Zeugnis ab. Es geht nicht darum zu bezeugen, wie das ist, ein Kind zu verlieren. Man legt Zeugnis darüber ab, wie man durch das Schreiben einen Schicksalsschlag überwunden hat.
Autofiktionale Literatur als Literatur, die nicht das Ereignis an sich erzählt, sondern wie man das Erlebte überschreibt. Auch im Roman »Es ist ein Mädchen« geht es um die literarische Bewältigung eines Traumas aus Camille Laurence' Kindheit in den 1960ern.
Sie hat keine Zeit, um den Tisch herumzugehen. Der Onkel zieht sie am Arm zu sich auf die Bank herunter, den anderen gegenüber. Er steckt seine Hand tief in ihre Unterhose, zwischen die Schenkel, und lässt sie da. Die anderen erstarren und schauen alle dahin, wo die Hand des Onkels verschwunden ist. Dann auf ihr Gesicht. Sie wagt sich nicht zu rühren. Wenn die Großen nichts sagen, muss alles normal sein. Onkel Felix trinkt in aller Ruhe seinen Kaffee, schüttet mit der linken Hand einen Schuss Schnaps hinein, während seine rechte in ihrer Shorts wühlt, als wäre es seine Hosentasche. Die Erwachsenen schauen nicht ihn an, sie schauen sie an. Sie, kleines Luder, sagen ihre Augen.
Die Nachbarin Therese, der Sohn, die Schwiegertochter, sie alle sehen zu. Konsequenzen hat der Übergriff keine. Und so versteht Laurence, die Protagonistin, bereits mit 9, dass ein Mädchen sich unterwirft. Ihr Vater, ein Arzt, ist das, was man im Französischen einen Phallokraten nennt.
Eines Abends kommen Männer zu uns nach Hause. Sie haben uns Fragen zu stellen. Sie sitzen mit Papa am Esszimmertisch. Einer von ihnen macht Häkchen auf einem Formular, das er aus seiner Aktentasche gezogen hat. Nach meinen Berechnungen handelt es sich um die Volkszählung von 1964. Da bin ich 5. Schüchtern und neugierig zugleich verstecke ich mich hinter der Couch. Haben Sie Kinder? Fragt der Mann. Nein, sagt mein Vater. Ich habe 2 Mädchen.
Mädchen. Ein Wort als Ausgangsidee eines Romans, der den Lebensweg einer Frau anhand einer Reflexion über sprachliche Zuschreibungen nachzeichnet. Es beginnt schon bei der Geburt. Der Volksmund weiß, besser Junge als Mädchen.
Runde Kugel, Grund zu Jubel. Rugby oval, dann ein andermal.
Die Sätze sind universell, funktionieren in Liz Künzlis solider Übersetzung auch auf Deutsch. Der Roman handelt davon, wie Missbrauch, eine Abtreibung mit 17 und der Tod eines Sohns bei der Geburt von der Gesellschaft diskursiv eingezäunt werden. Und davon, wie erst die Geburt einer Tochter die Protagonistin aus alten Rollenmustern befreit. Camille Laurents literarisches Vorhaben verweist auf die große Annie Ernaux, deren autofiktionales Werk seit Jahrzehnten um die Frage kreist, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Dass Es ist ein Mädchen lange bei Laurents unbedingtem Wunsch nach einem Sohn verharrt, ohne den sie in den Augen des Vaters nicht bestehen kann, ist dabei nur konsequent. Ein Gespür für Szenen, für Rhythmus, das hat Camille Laurents. Doch Annie Ernaux's unverstellter Blick fehlt ihr. Ihr Buch kommt allzu oft psychoanalytisch daher.
Vielleicht musste ich Zeugin einer Szene werden, von der ich abwesend war, um die Erinnerungslücke zu füllen, in der ich geboren bin.
Den Unterschied macht der erzählerische Standort. Camille Laurents entstammt der Oberschicht. Anders als Annie Ernaux und die ebenfalls sozialkritisch orientierten Schriftsteller Édouard Louis und Didier Eribon. Statt über Prekariat und Scham über die eigene Herkunft zu sprechen, erschafft sie eine Protagonistin, die keine finanziellen Sorgen kennt. Die Selbstverständlichkeit, mit der Camille Laurents ihre individuellen Erlebnisse dennoch als kollektiv weibliche Erfahrung verstanden wissen will, irritiert gelegentlich. Abgesehen davon ist Es ist ein Mädchen ein literarisch gelungener Roman über eine innere Befreiung.
Weißt du, Mama, fährt sie fort, sie spricht sehr deutlich und witzig. Es liegt ein Hauch Pädagogik in ihrer Stimme. Ein Mädchen ist auch gut. Und weißt du, sie lächelt wie über eine Erinnerung. Ein Mädchen, das ist wundervoll. Manchmal reicht ein Satz, um Monumente niederzureißen.
Camille Laurents, Es ist ein Mädchen. Aus dem Französischen von Liz Künzli. DTV 256 Seiten für 22 Euro. Die Entdeckung des portugiesischen Schriftstellers Fernando Pessoa für das deutschsprachige Lesepublikum, die Veröffentlichung jiddischer Gedichte von Avram Sutzkewa oder Leise Eichenrand auf Deutsch, die Debüts von Julia Frank, Svenja Leiber oder Katja Oskamp wären ohne den Ammann Verlag nicht denkbar. Fast 30 Jahre hat der 2017 verstorbene Schweizer Egon Ammann den Verlag mit seiner Frau Marie-Louise Flammersfeld geführt. Mit der Lektorin Ingrid Sonntag hat sie nun einen Band herausgegeben, in dem das Werk Egon Ammanns ausführlich gewürdigt wird. Sein Titel, ein Motto des Verlegers, einem Stern folgen, nur dieses. Ich habe Marie-Louise Flammersfeld gefragt, wie denn das alles angefangen hat und welche Rolle sie dabei gespielt hat.
Als ich meinen Mann 1978 in Amsterdam kennenlernte, war ich sofort sehr fasziniert von ihm. Es war ja der Anfang einer Liebesgeschichte, die 40 Jahre gedauert hat. Und ich sah einfach, wie er vollkommen unbedingt einen Verlag machen wollte schon. Obwohl er damals bei Surkamp war und also die Schweizer Dependance des Surkamp-Verlages leitete. Und ich studierte Kunstgeschichte, war aber unzufrieden mit meinem Studium. Mich drängte es auch in die Praxis. Ich wollte auch da sein, wo man etwas macht, wo etwas entsteht. Und insofern war dieses Zusammentreffen ausschlaggebend. Und ich weiß noch, dass Siegfried Unsell mich damals einmal beiseite nahm und zu mir gesagt hat, Frau Flammersfeld, reden Sie ihm bloß den Verlag aus. Aber ich dachte gar nicht daran, weil ich war selber abenteuerbereit, ja, hatte auch gar keine Ängste, es war komisch. Und dann ging das los. Und dann machten wir eigentlich quasi noch, als mein Mann bei Surkamp arbeitete, ein Buch. Und das war das Buch von Thomas Hürlimann, die Tessinerin. Und das zog gleich ab wie verrückt. Und damit war der Verlag plötzlich da.
Wenn man an den Ammann-Verlag denkt, dann fallen einem die großen Ausgaben ein. Mandelstamm, Machado, der Spanier, Pessoa, der Portugiese. Also es ist ja ein ganz großes, weites Feld gewesen, auf dem dieser Verlag sich engagiert hat für Autoren aus der ganzen Welt. Es gibt einen Nobelpreisträger darunter aus Afrika. Also wie ist denn dieses Programm entwickelt worden?
Die ersten 5 Jahre, kann man sagen, waren vor allen Dingen Schweizer Autoren. Und ich weiß noch, wir saßen einmal im Auto und da hörten Daniel Kehl sprechen, die Schweiz ist ein kultureller Holzboden. Und dann waren wir ganz wütend und dachten, das kann nicht sein, da muss man was machen. Und so wurde das Schweizer Programm am Anfang sehr vertieft. Natürlich jedes Jahr ein Buch mit Thomas Hürlimann, von dem wir insgesamt über 20 Bücher verlegt haben. Aber dann auch wichtige Debüts. Also es entwickelte sich dann so, nach diesem hauptsächlich schweizerischen Programm. Plötzlich aber wurde auch dann immer mehr Versuche in die ausländische Literatur. Und da hatten wir dieses große Glück mit Pessoa, mit dem Buch der Unruhe. Natürlich auch vorher schon mit Mandelstam. Aber Mandelstam ist immer noch auch ein Autor, der nicht so sich durchgesetzt hat, wie jetzt zum Beispiel das Buch der Unruhe von Pessoa. Das war natürlich dann ein großer Schritt. Und ein Jahr später schon passierte dann der Nobelpreis, unser einziger Nobelpreis, also von Wole Soyinka, seine Kindheitserinnerungen. Und plötzlich war der Verlag irgendwie da. Ne? Und das kann man sofort im Verlagsprogramm jetzt sehen. Dann wurde der Schritt immer mehr in die anderen Sprachen gemacht. Und mein Mann, vor allen Dingen muss man bei ihm auch sehen, die unglaubliche Neugier nach Osteuropa. Also wenn man sagt, bei Wagenbach zum Beispiel, der hat die Italiener eingebracht. Mein Mann hat sehr nach Osteuropa. Da waren wir ziemlich früh. Dann diese ungarischen Autoren wie Laszlo Krasznahorkai zum Beispiel oder Adam Bodor wurden dann wichtig.
Christina Virac, die in der Schweiz aufgewachsen ist, dann aber ursprünglich aus Ungarn stammt.
Unbedingt. Und dann muss, wenn so ein Verlag wächst, der hat ja da ein Netzwerk, das sich immer mehr ausweitet, vor allen Dingen durch die Übersetzer. Und die Übersetzer haben wieder ganz besondere Kenntnisse ihrer Sprachgebiete und die schlagen dann den Verleger vor, den müsstest du machen und so weiter. Und so ist das ein Schneeballsystem, was sich immer mehr ausbreitet. Und wenn die finanzielle Situation einigermaßen war, konnte man alle diese Manuskripte oder diese Pläne, die da lagen, auch endlich verwirklichen. Und das sieht man im Verlagsprogramm, wie dann plötzlich so ein, und dann viel zu viele Bücher auch gemacht wurden. Und dann wieder kam man in finanzielle Schwierigkeiten. Und so ging das rauf und ab.
Sie hatten erwähnt, dass Sie Kunstgeschichte studiert haben. Wie waren Sie denn überhaupt in die Verlagsarbeit eingebunden?
Ja, eingebunden, das ist schon eine Frage. Wahrscheinlich, das ist typisch für viele Frauen in der Zeit und sicher auch heute noch, aber zum Glück weniger. Ich wurde eigentlich gar nicht so wahrgenommen, obwohl ich von Anfang an dabei war. Sie müssen sich vorstellen, wir waren 2 Personen. Wir fingen dann an, da musste jeder alles machen. Thomas Hürlimanns Buch war ein Erfolg. Sofort musste Pressearbeit gemacht werden. Es musste verschickt werden, es musste abgerechnet werden. Und das entwickelte sich langsam, dass man andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen konnte. Also man macht alles. Ich habe alles gemacht. Und hatten wir endlich jemand in der Presseabteilung, dann musste ich überlegen, wie machen wir das jetzt mit den Rechten?
Jetzt dieses Buch, einem Stern folgen, nur dieses. Wie ist die Idee dazu entstanden, jetzt nach so vielen Jahren noch einmal auf Egon Ammann und seinen Verlag zu schauen?
Ja, nach dem Tod von Egon Ammann 2017, der Kontakt mit Monika Schöller, der Verlegerin vom S. Fischer Verlag, war sehr intensiv. Und dann sagte sie mir, 2 Jahre vor ihrem Tod, wenn Egon 80 wird, dann musst du aber noch was machen. Und ich dachte damals, oh mein Gott, nein, niemals. Und dann aber starb auch sie. Und dann dachte ich, ich muss doch etwas machen. Ich muss irgendwie auch Zeugnis ablegen. Und dann merkte ich, dass meine Erinnerungen an diese Zeit, die so intensiv war, über 40 Jahre lang, dass ich nur noch bruchstückhaft Erinnerungen hatte. Es war zu viel einfach, was in meinem Kopf irgendwie nicht drin war oder nicht drin war. Und dann dachte ich, ich muss meine Erinnerungen teilen mit den Autoren. Ich habe dann also das Konzept gemacht. Ich habe mir dann überlegt, welche Autoren kann ich fragen. Und ich konnte ja nur 40 fragen. Es ist ja grausam, wenn es waren Jahrhunderte, mit denen wir zu tun hatten. Und Übersetzer und Herausgeber und Mitarbeiter. Das habe ich also im Grunde im Alleingang habe ich diese Autoren ausgesucht. Und dann bin ich auf Ingrid Sonntag zugegangen, die mit mir das ganze Projekt dann gestartet hat. Sie hat dann die Autoren angeschrieben. Ich wollte auch nicht immer in Erscheinung treten. Und hat das Ganze wunderbar lektoriert und hat das auf wissenschaftliche Füße gestellt, auch indem sie noch zusätzliches Material, zum Beispiel Reden von Egon Ammann, hinzugefügt hat.
Es sind hier jetzt Leute wie Stefan Weidner oder ja. Erik Emanuel Schmidt, George Arthur Goldschmidt, Ralf Dudli, die Verlegerin Sabine Dörlemann, Navid Kermani, Wulf Kirsten. Also eine ganz große Anzahl ganz toller Leute, die alle mit ihrem Verlag zu tun hatten. Und deren Erinnerungen sind jetzt in dieses Buch eingeflossen. Und man bekommt einen Eindruck davon, was dieser Verlag war und vor allen Dingen auch, was der Verleger Egon Ammann für diese, ja, ich sag mal im weitesten Sinne Mitarbeiter war. Aber es waren ja auch Freunde, es waren Autoren, es waren geschätzte Menschen. Wie würden Sie denn, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, diesen Verleger Ammann, Ihren ehemaligen Ehemann, zu beschreiben, wie würden Sie ihn charakterisieren? Was hat es ausgemacht, dass er so viele ganz unterschiedliche Menschen auch an sich binden konnte?
Das ist für mich natürlich schwierig zu sagen. Aber jemand hat mal zugespielt, die Bezeichnung ein Mann mit Möglichkeitssinn nach Musil. Und tatsächlich war er jemand, der immer überall Möglichkeiten sah, auch unbekannte Autoren durchzusetzen, wie auch immer. Er sah immer, wenn ich sagte, die Tür ist zu, dann ging er einfach durch diese Tür hindurch. So war das, hatte ich oft das Empfinden. Und er war unglaublich begabt, wie er mit Menschen umgehen konnte. Wir hatten sehr oft Abendessen mit vielen Leuten. Die schwierigsten Leute konnte er einfach zusammenbringen durch seinen Humor, dass sich alle wohlfühlten. Also da war er sehr begabt in dieser Hinrichtung und er wusste einfach wahnsinnig viel. Er hatte sich schon als ganz junger Mensch mit der Literatur beschäftigt. Er hatte ja schon mit 18 eine Zeitschrift, eine Lyrikzeitschrift. Also das war einfach jemand, der seine Berufung schon früh gefunden hatte. Und das war schön, sowas zu erleben.
Ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Ich mich auch. Danke.
Einem Stern folgen nur dieses. Egon Ammann und sein Verlag. Herausgegeben von Ingrid Sonntag und Marie-Luise Flammersfeld. Erschienen im Wallstein Verlag. 343 Seiten, 24 Euro. Und an dieser Stelle sollte jetzt das Gedicht von Patrizia Cavalli kommen.
Ah, ma evidente, muoio. Sto per morire, che siano giorni o anni, sto per morire, muoio. Lo fanno tutti, dovrò farlo anch'io. Sì, mi conformo alla regola banale.
Das war die Stimme der italienischen Lyrikerin Patrizia Cavalli. Keine Frage, ich sterbe. So hieß dieses Gedicht. Ich sterbe, alle tun das, ich muss es auch. Ja, dieser banalen Regel passe ich mich an. Patrizia Cavalli, gefördert von Elsa Morante und gerühmt von Giorgio Agamben, starb gestern im Alter von 75 Jahren in Rom. In Italien hatte die Dichterin Kultstatus. Sie können dieses Gedicht und noch weitere von Patrizia Cavalli nachhören auf Lyrikline, dem Internetportal des Berliner Hauses für Poesie.